Der Text zur Predigt steht in Lukas 19, die Verse 37 bis 40. Und als Jesus sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm: Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien.
Salam alaikum. Ihr müsstet sagen, alaikum salam. So grüßt man sich im Orient. Es wird jetzt keinen Arabischkurs geben. Es wird auch keinen Islamkurs geben, das verspreche ich euch. Wenn ihr auf mich zukommt am Nachmittag, dann könnte ich ein paar Fragen beantworten eventuell. Aber ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Und ich freue mich, dass ich in Bern bin. Kantonshauptstadt. Landeshauptstadt. Und ich sage euch ganz ehrlich, es ist nicht leicht, hier vorne zu stehen und etliche Kollegen und Prediger, Vorsteher, Abteilungsleiter vor mir zu sitzen zu sehen. Ich könnte fast dazu neigen zu sagen: Lieber Bruder Lemmen, ich lade dich herzlich ein, nach vorne zu kommen, wenn du schon kommst von der GK, um das Wort Gottes mit uns zu studieren. Aber ich glaube, auch ein junger Spund, zu dem zähle ich mich, könnte auch noch was zu sagen haben. Und ich bete und ich hoffe, dass wir heute am Vormittag und am Nachmittag etwas mitnehmen für unser Leben, wo wir was anfangen können. Und es gelingt mir, nicht über die Köpfe hinweg zu reden und die Türen und die Mauern zu durchbrechen. Und das kann nur der Geist Gottes machen. Und das ist mein Gebet. Ihr habt den Satz gehört: Gott braucht Menschen. Ich weiß nicht, was in dir vor sich so geht, wenn du diesen Satz hörst oder liest. Es gab schon mal ein Buch über diesen Satz. Habt ihr schon mal gelesen? Dieses Buch von Bruder Schön heißt er, glaube ich. Gott braucht Menschen. Ist, glaube ich, vor 30, 40 Jahren geschrieben worden. Was denkst du darüber, wenn du diesen Satz liest? Gott braucht Menschen. Das klingt ja so, als könnte Gott etwas nicht machen, ist eingeschränkt ohne uns. Wenn ein Moslem diesen Satz hört oder sagt, Gott braucht Menschen, das wäre ein Unding. Unmöglich. Das würde bedeuten, Mission Impossible ohne Gott. Das wäre eine Limitierung Gottes. Undenkbar. Wir sind Würmchen, Stäubchen. Und der Satz würde sagen, Gott würde Staub und Wurm brauchen, um seinen Auftrag auszuführen? Islamisch gesehen undenkbar, unmöglich. Warum steht der Satz? Warum wurde damals dieses Buch geschrieben vom Bruder Schön? Gott braucht Menschen. Und wenn die meisten Leute diesen Satz lesen, dann denken sie an Mission. Hast du auch daran gedacht? Und wenn mancher diesen Satz hört und an Mission denkt, kommt er in ein Delirium. Die Augen werden verdreht. Manch einer bekommt Hämorrhoiden. Andere bekommen, ich sag's mal lieber nicht, ja, weil sie diesen Satz mit einem Auftrag Gottes verbinden. Und wenn Sie an den Auftrag denken, dann kriegen Sie eine Krise. Und dann denken Sie, wollte Gott mich plagen, quälen? So nach dem Motto, über seinem Bauch laufen 1000 Ameisen drüber, wenn er an Mission denkt. Und dann geht die Post ab und Gott hat Freude, wenn du schmorst. Weil wir meinen ja, wir können es nicht. Ne? Wir verbinden etwas Negatives damit. Aber unser Titel heißt oder hieß, so an die Wand geworfen vorhin und im Programm, Gott braucht Menschen. Sollten wir diesen Titel nicht ein bisschen ändern? Vielleicht sollten wir, Bruder Schöne, gut, er denke ich, lebt nicht mehr. Vielleicht müsste man das Buch neu schreiben, nicht mit dem Titel Gott braucht Menschen, mit einem ganz anderen Titel. Und da habe ich eine Geschichte gehört von Papageien. In Mittelamerika haben die Missionare den Papageien das Sprechen beigebracht. Die haben zwei Sätze gesagt. Jesus liebt dich und er kommt wieder. Toller Satz. Oder zwei Sätze, Satzteile. Und dann gab es Unruhen in Mittelamerika. Die Missionare mussten raus. Die Vögel sind ausgeflogen. Und man hörte im Wald in Mittelamerika diese zwei Sätze. Jesus liebt dich und er kommt wieder. Jetzt stell dir mal vor, du gehst zum Berner Forest, also Wald raus, gehst spazieren und hörst einen Satz oder zwei. Jesus liebt dich und er kommt wieder. Ich garantiere dir, du denkst, du hast einen Vogel. Ja? Du schaust drauf. Was ist da los? Nach einiger Zeit kamen die Missionare wieder zurück. Eine große Menschenmenge wollte wissen, wer ist dieser Jesus, der mich liebt und wiederkommen will? Viele wurden gläubig. Das wär's doch. Nicht Gott braucht Menschen. Wir könnten ein Buch schreiben, Gott braucht Tiere und wir wären aus dem Schneider, wir Menschen. Aber nein, tatsächlich, es heißt, Gott braucht Menschen. Ich habe eine andere Geschichte gehört, die habe ich selber erlebt. Da fuhr einer 15 Jahre lang an einem Schild vorbei, Adventgemeinde rechts. Also wenn er von unten kam, natürlich links. Wir wollen jetzt nicht politisch sein, ja? Und er fuhr 15 Jahre vorbei. Und im 15. Jahr sagte er sich, Adventgemeinde rechts oder links, da gehe ich mal rein. Und dann kam er rein. Wir haben uns kennengelernt. Wir haben über die Liebe Gottes gesprochen. Ich durfte ihm Bibelstunden geben und nach etwa 1,5 Jahren durfte ich ihn taufen. Wir könnten ein Buch schreiben, Gott braucht Tiere, Gott braucht Schilder und wir werden aus dem Schneider. Aber nein, es heißt, Gott braucht Menschen. Warum wollte er uns quälen? Um diese Thematik geht es heute Vormittag. Und wir haben den Text angeschaut oder vorgelesen bekommen, Lukas Evangelium. Ich lade euch herzlich ein, nochmal diesen Text aufzuschlagen im Lukas Evangelium, Kapitel 19. Schlagt mal mit mir auf. Und ich möchte den letzten Text noch einmal zitieren. Ihr kennt die Geschichte. Jesus will in Jerusalem einziehen. Und die ganze Menschenmenge ruft, Hosianna, gelobt sei der, der kommt. Und dann sagt Jesus in Vers 40, nachdem die Pharisäer gesagt haben, seid still, ruft nicht so. Wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Was meint denn das? Politiker zitieren das. Humanisten zitieren diesen Satz. Wenn ich nichts sagen würde, dann würden die Steine schreien. Habt ihr schon mal gehört, gell? Manche Eheleute zitieren das zu den Kindern. Wenn ich das nicht sagen würde, dann würden die Steine schreien, ja? Was meint dieser Text? Und man kann diesen Text auf drei Möglichkeiten verstehen. Zum Beispiel Vers 44. Da heißt es, Jesus sagt, eines Tages wird kein Stein auf dem anderen belassen werden. Jerusalem wird zerstört werden. Man könnte es so verstehen, dass eines Tages Jerusalem zerstört sein wird und dann werden die Steine rufen, die Zerstörung, es ist geschehen. Schweiz war nicht zerstört im Zweiten Weltkrieg. Gott sei Dank. Aber über die Grenze, drüben in Deutschland, war vieles zerstört. Kein Stein lag auf dem anderen. Und die Zerstörung ist eine Sprache. Wir haben verloren. Oder? Nonverbal. Es ist geschehen. Das ist eine Möglichkeit. Aber es könnte auch möglich sein, dass Steine buchstäblich schreien. Ist das für Gott möglich? Ich frage euch. Ist es für Gott möglich, dass Steine buchstäblich schreien? Gott kann es, oder? Er spricht und er steht da. Er kann auch Steine zum Schreien bringen. Und in Habakuk Kapitel 2, Vers 11, ich zitiere diesen Text nur, wird erwähnt, dass Steine buchstäblich schreien. Das ist für Gott möglich. Nun, wenn ich diesen Text lese in Habakuk 2, Vers 11, dann muss ich so an meine Erfahrung denken, so als Moslem. So eine kleine Episode. Wir wurden so erzogen, dass am Ende das Gericht kommen wird. Und dann wird die Materie aufstehen als Zeuge gegen dich. Stellt euch das mal vor. Dann wird der Stuhl aufstehen und sagen, ich habe gesehen, als der Nefzat das gemacht hat. Dann wird der Nudelbeugler, kennt ihr den? Die Nudelrolle. Sagen, ich habe gesehen, wie sie dem Mann eine über die Rübe gehauen hat. Damit die Kloschüssel ihre Geschichten erzählen, die Badewanne, Mamma mia, das Gaspedal, oh la la. So wurden wir erzogen. Die Materie wird als Zeuge plötzlich gegen dich aufstehen. Die Materie. Das Podium wird seine Geschichte erzählen. Einmal hielt ich eine Predigt in einer Gemeinde in Deutschland und habe diesen sogenannten Politikergriff gemacht. Die Frage ist, warum machen das Prediger? Wollen sie sich festhalten, haben Angst vor dem, was sie sagen wollen? Auf alle Fälle flog plötzlich dieses Podium auseinander während der Predigt. Das wird heute nicht passieren, hoffentlich. Die Materie wird als Zeuge gegen dich aufstehen. Furchtbar. Wenn das stimmen würde, das wäre ja furchtbar. Wir wissen, die Bibel kennt das nicht. Gott braucht diesen Zeugen der Materie nicht. Er sieht alles, er hört alles, er weiß alles. Aber daran denke ich immer, wenn ich diesen Habakuk 2, Vers 11 lese. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit der Deutung. Das wird dann spannend. Steine als Symbol für Menschen, die in der Gottesferne sind. Nach Anlehnung an Hesekiel Kapitel 11, Vers 19. Hesekiel 11, 19, wo Gott sagt, ich wünsche mir, dass ihr Herzen, fleischerne Herzen habt. Warum? Weil ihr steinerne Herzen habt. Und wenn man den Text anschaut, dann geht es darum, dass Gott sagt, Ich wünsche mir, dass du ein Herz hast, das bei mir ist. Dass er mich glaubt, mir vertraut, dieses fleischerne Herz als ein Symbol für das gläubige Herz. Aber sein Volk hat ein steinernes Herz. Ein Herz, was weit weg ist. Wenn man das deuten würde, den Vers 40, dann könnte man deuten, wenn die, die rufen sollten, nicht rufen, dann holt sich Gott Menschen noch, die in der Ferne sind. Die haben noch ein steinernes Herz, aber sie werden gläubig. Die rufen dann. Und da sieht man, was für auch einen mahnenden Charakter dieser Text haben könnte. Wenn die, die sollten, nicht tun, holt sich Gott die, die dann tun. Denn die anderen, wenn sie täten, wie sie tuten, ja, die tuten nicht, wie sie täten sollten, ja, dann wird der Text spannend. Und ich möchte euch ein, zwei Fragen stellen. Ist der Auftrag in der Heiligen Schrift klar und deutlich? Was würdet ihr sagen? Sagt die Schrift ganz klar und deutlich über den Auftrag, dass es so ist? Ist der Auftrag klar? Weil von der Beantwortung dieser Frage hängt alles ab. Sollen wir sagen, ja? Ist der Auftrag klar? Wir sollten sagen, jawohl. Der Auftrag, die gute Nachricht weiterzugeben, ist klar und deutlich. Zweite Frage. Worum geht's in diesem Auftrag? Um AMC-Töpfe? Um Finn-Komfortschuhe? Um Vitaminpräparate? Um Versicherungen? Ich weiß, ich überziehe ein bisschen. Es geht um Erlösung. Jetzt überlegt mal, der Auftrag ist klar und es geht um Erlösung. Erlaubt mir die Frage, ist das uns klar? Ihr Lieben, manchmal beobachte ich mich und uns, dass das nicht klar ist. Wenn es klar wäre, wenn, sagt Petrus später, wie würden wir leben, wenn es klar wäre? Im Gegenteil, ich beobachte innerhalb der Christenheit und auch innerhalb meiner Gemeinde, und ich will von meiner eigenen Tür kehren, zwei Syndrome. Sehr interessant. Das eine nenne ich mal das sogenannte Dackelsyndrom. Kennt ihr dieses Syndrom? Klein, schnuckelig, ach, ein größerer kommt, Schwanz einziehen, schupp, ist er weg. Kein Selbstwertgefühl. Sektensyndrom, ach, wer bin ich denn? Nur eine Randerscheinung. Ich beobachte dieses Dackelsyndrom. Aber dann gibt es noch ein anderes Syndrom. Dieses Syndrom gibt es auch. Das sogenannte Löwensyndrom. Kennst du das? Es geht so, passt auf. Ich bin Adventist, wer bist denn du? Ja? Und derjenige ist platt. Ich habe doch nur die Wahrheit gesagt, nicht? Wahr? Diese Überhebliche, ha, du kommst an mir gar nicht ran, ha, ich bin oben, du bist unten. Dann stehen wir da mit aufgeballter Brust und sagen, wow, ich habe was mit dem Herrn getan. Ja, du hast was gemacht, ja. Was haben wir vergessen? Was will der Teufel? Dass wir den Auftrag vergessen und dass es um Erlösung geht. Manchmal sind die Diskussionen ganz lustig. Manchmal sind sie zum Weinen. Der eine sagt, bei der Erlösung kommt es auf den Glauben an, auf die Liebe. Sagt der andere, nein, es kommt auf die Werke an und auf die Wahrheit. Schon beißt der Dackel dem Löwen und der Löwe den Dackel in den Schwanz und die Fetzen fliegen. Manch einer ist so weit links, dass er rechts wieder auftaucht. Du warst doch gerade links. Manch einer ist so weit rechts, dass er links wieder auftaucht. Habt ihr das schon mal gesehen? Was für ein Wandel. Und der Verkläger der Brüder, der freut sich. Sie sind beschäftigt. Das ist ja wichtig. Ne? Warum? Sie haben den Auftrag vergessen. Und sie haben vergessen, dass es um Erlösung geht. Oh, happy day. Ja? Das darf nicht sein, ihr Lieben. Wir müssen immer den Auftrag und die Erlösung im Herzen haben. Und bei all diesen Diskussionen manchmal in der Gemeinde, Wahrheit oder Liebe, was ist die Lösung? Diese Dinge gehören zusammen. Zeig mir Wahrheit ohne Liebe, zeig mir Liebe ohne Wahrheit, das ist absoluter Unsinn. Jede Einseitigkeit ist teuflisch. Es ist komplementär, es gehört zusammen. Wir brauchen unsere Kräfte nicht vergeuden. Der Auftrag und die Erlösung. Im Auge behalten, im Herzen behalten. Ich möchte euch einladen, mit mir noch einen Bibelabschnitt anzuschauen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Ich möchte euch in diesem Abschnitt zwei der wichtigsten Informationen weitergeben. Gerade in diesem Abschnitt. Wir kennen diesen Abschnitt. Es gehen dreimal Sachen verloren. Drei wichtige Dinge. Einmal ein Schaf, einmal ein Groschen und einmal ein Sohn. Und der liebe Gott möchte uns durch diesen Abschnitt zwei wichtige Lehren beibringen, kundtun, dass wir daraus lernen. Aber wie sucht man ein Schaf? Ich kann mich noch erinnern, so in der Osttürkei, wo es noch Wölfe gab, ich glaube, die gibt es heute noch, auch die grauen Wölfe, politischer, aber auch die anderen. Ne? Als ich da in der Osttürkei war, ich kann mich gut erinnern, da haben wir die Schafe gehütet mit den Hirten und plötzlich schrie der Hirte, ein Wolf kommt und alle sind wir abgehauen. Und manchmal mussten wir ein Schaf suchen. Wie sucht man ein Schaf? Lemmy, wo bist du? Ein Schaf hat in der Regel einen Namen. Das kann auch Lemmy heißen, ne? Du rufst nach dem Schaf. Und du gehst genau den Weg zurück, wie du vorher gegangen bist, logisch. Du kannst den anderen Weg gehen, ja? Und dann rufst du. Lemmy, wo bist du? Und irgendwann, wenn du oft genug gerufen hast, hörst du ein, wie sagt man das in der deutschen Sprache? Kein Schreien, kein Brüllen, kein Quietschen, ein Blöken. Das sagt man in der deutschen Sprache, ja? Und dann gehst du Richtung Blöken und dann findest du Lemmy. Wie heißt es im Text? Es heißt in Vers 6, und als du ihn gefunden hattest, in Vers 5 auch, legst es auf die Schulter, nimmst es mit nach Hause und feierst mit den Nachbarn ein Fest. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren ist. Und zwei wichtige Lehren möchte uns Gott durch diesen Abschnitt geben. Erstens, Gott ist der Suchende. Er hat eine Sehnsucht, den Menschen zu finden. Warum wissen wir das? Weil in Vers 7 heißt, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, als mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Es geht um Menschen, es geht nicht um Schafsköpfe. Menschen können manchmal Schafsköpfe sein. Das wissen wir oft genug, ja. Es geht um Menschen. Gott möchte den Menschen finden. Er ist der Suchende. Er hat eine Sehnsucht. Das ist eine ganz wichtige Lehre. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, sag mal, als dich Gott gefunden hat, oder irgendjemand, warst du ein Schaf? Hast du ein Signal gebraucht in deinem Leben? Sepp, Hans, Fritz, Sabine, wo bist du? Hast du ein Signal gebraucht? Und hast auf dieses Signal ein Feedback, sagt man im Englischen, eine Rückmeldung gegeben? Das ist sehr interessant. Es gibt dem Menschentypen in unserer Gesellschaft, die Signale brauchen. Und dann geben sie ein Feedback. Warst du so ein Mensch? Sehr interessant. Wir lernen über die Charaktere der Menschen, die es gibt in unserer Gesellschaft, und vielleicht waren wir selber so. Sehr interessant. Es gibt noch etwas verloren. Ab Vers 8. Oder welche Frau, heißt es hier, 15 Vers 8, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt in das Haus zurück und sucht mit Fleiß, bis es findet. Also ein Groschen geht verloren. Wie sucht man ein Groschen? Vorher haben wir gesagt, Lemmy, wo bist du? Groschen, wo bist du? Sucht man so? Groschen, wo bist du? Und dann wartet man, um der deutschen Sprache treu zu bleiben, damit es gröschelt. Wo bist du? Wie lange wird man suchen, so ein Groschen? Was glaubt ihr? Wie sagt man im Französisch? Oh, ich zitiere lieber nicht Französisch, es sind sehr viele Französisch sprechende Leute hier. Ich glaube, es heißt il y en a plus. Ja, nichts geht mehr. Man kann suchen und suchen, du wirst es nicht einfach rufen können. Du musst es suchen, so muss ich sagen. Suchen, suchen. Gott ist wiederum der Suchende. Und da heißt es hier in Vers 9, und wenn sie es gefunden hat, ruft sie die Freunde der Nachbarin zusammen, spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. Jetzt könnte man sagen, und hier endet die Geschichte. Nein, die Geschichte geht weiter. Vers 10, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Menschen, über einen Sünder, der zu Gott Ja sagt, der gefunden wird. Es geht um Menschen. Es geht darum, wiederum, erste Lehre, Gott will diesen Groschen finden. Und wie ist der Groschen konzipiert? Bist du auch so ein Groschen? Hat man dich auch gesucht, gesucht und gefunden? Bist du so ein Charakter, der keine Signale empfängt und auch nicht zurückgibt? Dann wärst du ein Schaf. Ein Groschen. Gibt es Menschen in unserer Gesellschaft, die kein Feedback, keine Rückmeldung geben können? Ich habe manchmal das Gefühl, wir leben im Zeitalter der Psychiatrien. Es gibt so viele Menschen, die können überhaupt keine Rückmeldung geben. Und auch diese gilt, dass man sie findet. Und man findet sie nur suchen. Wir müssen suchen. Und dann diese berühmte Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der sagt in Vers 12, du Papa, gib dein Erbe mit warmen Händen. Kennt ihr den Unterschied zwischen kalten und warmen Händen? Denn wenn du warme Hände hast, bist du noch am Leben. Und der Vater sagt, gut, ich gebe dir dein Erbe zur Hälfte. Und er nahm das ganze Erbe und weg war er. Und da heißt es, dass er sich an Leute der Städte angehängt hat, an Menschen. Und er hat Vers 14 alles verbraucht. Er ist buchstäblich bei den Schweinen, um nicht zu sagen in der, also sagen wir mal lieber, bei den Schweinen gelandet. Ja? und wollte sogar von ihrem Trog essen. Er war finito, er war Ende, stopp. Ja? Und dann macht er sich Gedanken. Vers 17, den Leuten von meinem Vater geht es gut. Ich werde mich aufmachen, Vers 18, und zu meinem Vater zurückkehren und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und dann heißt es Vers 20, ein ganz bemerkenswerter Text. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und dann heißt es, schaut mal genau, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn der Vater. Manche Leute sagen, wenn du von Gott weggehst, er wird dich verstoßen, er wird dich mit einem Baseballschläger in den Boden reinhämmern. Da ist einer weggegangen. Und der Vater, warum sah er ihn aus der Ferne? Warum? Weil er mit voller Sehnsucht was gemacht hat. Wann kommt er wieder zurück? Menschen haben aus Gott einen Tyrannen gemacht. Und er ist kein Tyrann. Er ist kein Despot. Sondern wenn einer weggeht, dann blutet sein Herz. Und er schaut, wann kommt er wieder? Wann kommt er wieder? Er sah ihn aus der Ferne. Und dann heißt es weiter. Und es jammerte ihn. Andere Übersetzungen sagen, er weinte. Und er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wenn du in den Orient kommst, gut, die Schweizer küssen auch einmal, zweimal, dreimal, ist auch schon sehr gut, ja? Kompliment. Aber im Orient, wenn Wiedersehen ist, wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann weinen sie, sie umarmen mich, sie küssen mich und weil damit ausgedrückt wird, eine tiefe Sehnsucht wird erfüllt. So ist Gott. Er hat eine tiefe Sehnsucht zum Menschen. Vielleicht könntest du sagen, boah, wie kannst du den mögen? Boah, der hat das gemacht. Stopp, das sagst du. Gott denkt nicht so. Das ist das Verrückte an der Geschichte. Gott liebt jeden Menschen so, als gäbe es ihn nur einmal auf der Erde und keinen anderen Menschen mehr. Das müssen wir verstehen, als Menschen, die zu Gott ja gesagt haben. Eine unbeschreibliche große Liebe hat er. Unbeschreiblich. Und er möchte, dass jeder Mensch zu ihm kommt, ihn persönlich kennenlernt. Er weinte. Er umarmte und er küsste. So ist Gott. Vielleicht hast du auch in deinem Leben Bock abgeschossen. Vielleicht haben dich Menschen sogar verurteilt. Vielleicht haben sie dich sogar verdammt. Wie schnell geht das? Willst du nicht nach meiner Meinung sein, hau ich dir deinen Schädel ein, nicht? Vielleicht hat man sich dich auch ausgegrenzt. Aber eins darfst du wissen. Egal, was du erlebt hast, Gott denkt nicht so. Er liebt dich. Und er sagt, komm zu mir. Und gerade die weggehen, da kümmert er sich manchmal umso mehr mit Liebe und Zuneigung. Aber der Sohn kam zurück und er wurde wieder aufgerichtet, heißt es im Text. Und es wurde ein Fest gefeiert. Und bei all den drei Geschichten, die dreimal was verloren gehen, wo dreimal was verloren geht, geht es um, wie Gott ist und wie die Menschen sind. Warst du vielleicht der verlorene Sohn? Ich hatte einen kennengelernt, der hatte vor über 35 Jahren bei den Advarianern, Pfadfindern, christliche CPA, hat er irgendwas mitbekommen, irgendeinen Satz, irgendeinen Gedanken. Irgendwann, irgendwo, irgendwas. Nach über 35 Jahren kam plötzlich so eine Erinnerung. Sollte ich mit Gott es mal versuchen? Und er gab diesem Gedanken Raum. und fand den Weg zu Gott. Ist das nicht interessant? Ich habe festgestellt, es gibt Menschen tatsächlich, die ein Signal brauchen. Und die geben ein Feedback. Die sollten wir finden. Wir sollten Signale rausgeben. Können wir Signale rausgeben? Kann das jeder? Natürlich. Wir werden heute Nachmittag drüber nachdenken. Ich lade euch herzlich ein. Und es gibt Menschen, die gesucht werden müssen, weil sie kein Feedback geben können. Können wir sie finden? Absolut. Vielleicht warst du so einer. Und es gibt Menschen, die haben irgendeinen Gedanken mitgenommen, wo der Heilige Geist sie erinnert und sie sagen, ich versuch's mal mit Gott. Ich probier's mal. Und sie haben Gott gefunden. Gott braucht Menschen, die die Liebe Gottes, die Sehnsucht Gottes weitergeben. Nach der Sehnsucht Gottes arbeiten und leben, um diese Menschentypen zu finden. Gott braucht dich. Weil Mensch zu Mensch besser harmoniert, als wenn ein Engel daherkommt. Was passiert meistens, wenn ein Engel so daherkam? Was ist passiert? Tot umgefallen, ja? Das harmoniert nicht immer. Ich habe ein Erlebnis gehabt vor vielen Jahren und dieses Erlebnis hat mich nie verlassen seitdem und ich denke immer wieder gern zurück. Ich war damals in Baden-Württemberg Prediger, war unterwegs mit meinem Auto. Es war so schon so im Sommer dämmerlich, es hat gedämmert und es war ein langer Tag und ich war sehr müde im Auto. Wenn man im Auto sitzt und sehr müde ist, sitzt man mit der Zeit immer flacher. Habt ihr schon mal gemerkt? Ja? So. Die Beine werden immer länger, der Sitz nach hinten wird immer schräger. Oh, war ich müde. Ich fahre so, meine Welt ist in Ordnung. Da trennt einer, macht so ein internationales Zeichen. Das heißt, ich will in die Richtung. Musst du aufpassen in England, gell? Ist genau andersrum. Nicht, dass du in die verkehrte Richtung fährst, ja? Auf alle Fälle fahre ich erstmal vorbei, weil ich war müde. Ich habe mich schon im Bett gesehen und ich dachte, jetzt noch anhalten? Nee. Und das war so eine lange Gerade. Über einen Kilometer bin ich vorbeigefahren. Da sagte so eine Stimme in mir, den nimmst du mit. Oh, dachte ich, lieber Gott. Also muss das sein, ne? Umgedreht, zurückgefahren über einen Kilometer, eine ganz lange Gerade, wieder umgedreht und wieder in die Richtung zu fahren. Ne? Dann bleibe ich stehen und er wird sich seinen Teil gedacht haben. Wärst du gleich stehen geblieben, dann hättest du nicht umdrehen müssen. Ne? Und er macht das Auto auf, also die Seitentür macht er auf und reißt seine Augen auf. Wow. Und ich schaue auch noch, wie naiv ich bin. Vorbei, wen hat er da gesehen? Dabei hat er mich gesehen. Der ist erschrocken, weil er mich gesehen hat. Also ich kann auch Leute erschrecken. Ja? Und ich komm, steig ein. Er steigt ein, Tür zu. Dann frage ich ihn, wohin geht's denn? Dann sagt er, ich muss da und dorthin. Oh, dachte ich mir, nein. In 2 Kilometer weiter vorne ist eine Tankstelle und da scheiden sich unsere Wege. Du musst in die Richtung und ich muss in die Richtung. Wegen dem habe ich angehalten, umgedreht und meine Güte, dachte ich mir. Aber gut, sagte ich zu ihm, hör mal, ich bringe dich bis zur Tankstelle und dann kannst du wieder einen neuen Anhalter finden. Tankstelle angekommen, 2 Kilometer, ne? Steigt aus und dann sagt er einen Satz, jetzt hole ich mir was zum Trinken. Ein Kakao hat er, glaube ich, gesagt. Ja, ich hole mir jetzt ein Kakaogetränk. Und ich dachte mir, und das wurde mir zum Verhängnis, hey, du hast heute wenig getrunken, New Start Programm, ne? Trabst du jetzt hinterher, holst dir auch was zum Trinken. Und ich gehe hinter ihm her. Meine Welt ist immer noch in Ordnung. Dann ist er an der Kasse, holt aus der Tasche Haufen Pfennige, 2 Pfennige, 5 Pfennige, 10 Pfennige, alles Mögliche, holt er raus. Haufen und beginnt zu zählen. 1, 3. Was macht er da? Ja? Zählt. Und ich habe mich im Bett gesehen. Ja? Und ich habe gedacht, was macht der Typ da? Und dann, als der ganze Haufen groß war, redet der Tankwart dazwischen rein und er sagt, wo war ich jetzt stehen geblieben? Und fängt ein zweites Mal an. Und es ist genauso passiert, wie ich es euch sage. Und so versteht ihr vielleicht den Text auch immer besser. Hier ist Geduld der Heiligen. Oh, wie oft braucht man Geduld, ja? In manchen Sachen, wenn das Essen nicht auf dem Tisch ist, ja, und angebrannt ist, wow, hier ist Geduld der Heiligen. Ne? Das sind Themen, die plötzlich aktuell werden. Und ich habe innerlich gebrodelt. Als er sagte, der Tankwart zum zweiten Mal, es stimmt nicht, und er zum dritten Mal anfing, habe ich eine Krise bekommen. Ich habe noch so geschaut, so, was machst du hier an der Kasse? Und als er zum dritten Mal sagte, es stimmt nicht. Hinter mir hat sich eine lange Schlange gebildet. Von Lastwagenfahrer Arnold Schwarzenegger, nicht Scherzenegger. Ne? Große Leute mit Bart und spitzen Schuhen. Die haben, hey Mann, haben sie gesagt, was ist los hier? Los und so. Und ich bin mir komisch vorgekommen. Aber ich habe mich im Bett gesehen. Und der, was macht er da? Katastrophe. Und plötzlich fällt mir ein, Nefzat, denk nach. Wie kommst du hier am besten raus? Denk nach. Es geht auf meine Rechnung. Als ich das sagte, hinter mir ein Jubelschrei gemacht. Endlich! Mit hat es lang gedauert, bis ich das begriffen hatte. Es geht auf meine Rechnung. Ne? Mir war alles peinlich. Alles peinlich, sage ich euch. Ja. Und ich habe ihn zur Seite gezogen und die Kasse wurde abgefertigt. Und ich sagte zu ihm, du sag mal, ich wusste nicht, was ich sagen soll zu dem Mann. Suchst du Arbeit? Strahlt er und sagt, ja, ich suche Arbeit. Was habe ich ihm getan? Ich habe nur gesagt, suchst du Arbeit? Ist das ein Signal, den wir geben könnten in dieser Welt? Die meinen immer, wir müssen sagen, friss oder stirb, taufe oder nicht taufe. Moment mal, hey, Polacco, langsam. Ja? Es geht nicht so schnell, ein bisschen runterkommen. Sagen, hey, mal normal sein. Suchst du Arbeit? Der strahlt. Und dann sagte eine Stimme in mir, wenn dich jemand um eine Meile bittet, geh mit ihm eine zweite. Das ist auch vorteilhaft, wenn man die Bibel liest, ne? Und sich Texte anmerkt. Ne? Da wird man dran erinnert. Und ich sagte zu ihm, komm mal, ich bring dich nach Hause. Habe einen Umweg gemacht von über 15 Kilometer oder 20, glaube ich. Wenn das der Schatzmeister gehört hätte, Mama Mia, wir haben ja einige hier sitzen, holala. Ne? Hab einen Umweg gemacht und den nach Hause gebracht. Wir haben die Adressen ausgetauscht und wir haben uns immer wieder getroffen. Und ich habe ihm erzählt über die Liebe Gottes. Ich bin begeistert über die Liebe Gottes, die Gott durch seinen Sohn gezeigt hat. Und dann sagt dieser Mann zu mir, und das habe ich vorher noch nie erlebt, was ist Liebe? Und wenn jemand dich fragt, was ist Liebe? Was machst du da? Alle Kanonen hochfahren. Du, 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 ja? Schön argumentieren. Was ist Liebe? Dann sagt er zu mir, ich nichts verstehen. Also, ich verstehe es nicht. Was ist das? Ich habe 7 Väter gehabt, hat er zu mir gesagt. Und die haben auf mich eingeprügelt, dass ich gezweifelt habe, ob ich noch ein Hirn in meinem Kopf habe. Dass er für eine Fliege schlucke, mehr hier in dem Magen ist als bei mir da oben. So habe ich Prügel bekommen. Ja? Und seine Mutter hat ihn über Jahre sexuell misshandelt. Und du erzählst mir von Liebe, sagt er zu mir. Ich habe die weiße Flagge gezeigt. Ich kann es dir nicht erklären. Sorry. Wir dürfen auch mal die weiße Flagge zeigen. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie erklären soll. Weiße Flagge. Dann habe ich zu ihm gesagt, Günther, egal wo du bist, wann es ist, ruf mich an, ich bin da. Passt auf, was ihr versprecht. Ich sag's euch. Der rief mich an. Ich habe ihm gesagt, ruf mich an. 3 Uhr in der Früh. Nefzat, kannst du mich holen, schläfst du? 3 Uhr? Schlafen? Sollte ich, ne? Aber wo bist du? Boah, 2 Stunden entfernt. Okay, ich steige ein ins Auto. Hin und ihn geholt. Und das ging über Monate. Ihr Lieben, wenn du dich gebrauchen lässt, kann es auch Abenteuer bedeuten. Das kann ich euch sagen. Einmal rief er an und sagte: Nefzat, ich stecke in einer Schlägerei, kannst du mich holen? Ich sah mich am nächsten Tag in der Zeitung. Ein Pastor ließ seine Fäuste schwingen, ich habe ja Kampfsport gemacht, ja, und rettete einen Menschen. Bild-Zeitung. Oh, sollst du hingehen, sollst du nicht hingehen? Ich bin hingegangen, habe ihn aus der schlimmsten Schlägerei mit Beulen und Blut und so weiter rausgezerrt. Und so. Ja. Mann, das abenteuerliche Geschichten, sage ich euch. Aber um die Geschichte kurz zu machen. Er sagte nach einigen Monaten: Nefzat heißt Liebe, dass ich für jemanden so wertvoll bin, dass er alles stehen und liegen lässt, um zu mir zu kommen. So wie du das gemacht hast. Und dann dachte ich, Bingo. Ich hätte es ihm nicht besser erklären können. Liebe bedeutet, ich lasse alles stehen. Du bist für mich so wertvoll. Alles. Nur mit dem einen Ziel, um dich zu kriegen, um dich zu bekommen, um dir zu helfen. Hat das nicht Gott gemacht? So sehr hat er die Welt geliebt, alles verzichtet und alles hergegeben, damit er dich gewinnt. Alles. Und dann sagte ich, wow, besser hätte ich es mir nicht erklären können. Und dann sagte er etwas, was mich sehr bewegt hat. Und die Frage, ob Gott Menschen braucht, am besten beantwortet hat. Er sagte: Nefzat, weißt du eigentlich, dass ich Türken hasse? Als du damals vorbeigefahren bist, umgedreht bist und ich mache die Tür auf, ein Türke. Deshalb ist er erschrocken. Und dann sagt er etwas: An diesem Abend war ich am tiefsten Punkt meines Lebens und ich habe keinen Ausweg mehr gewusst. Ich habe nur die Chance gesehen, mir das Leben zu nehmen. Ich wollte diesen Abend ein Ende machen. Und dann kamst du. Und wenn ich ab und zu mit ihm telefoniere, dann sagt er: Und dann kamst du. Sag ich: Ja. Und wo habe ich mich gesehen? Im Bett. Natürlich ist es schön, bei der Frau kuscheln und so weiter, nicht? Kalte, warme Füße. Natürlich. Aber dann kamst du. Das hat mir gezeigt, was wäre, wenn ich nicht umgedreht wäre. Die Frage, ob Gott Menschen braucht, ist eine spannende Thematik, ihr Lieben. Auf der einen Seite heißt es, Gott vollendet. Dann heißt es, wenn ihr verkündigt, dann kommt das Ende. Es ist ein Spannungsfeld. Warum will Gott dich und mich gebrauchen? Warum? Warum denn? Weil er weiß, diese Freude, die hier berichtet wird, was im Himmel ausgelöst wird, wird noch woanders ausgelöst. Wisst ihr wo? In deinem und in meinem Herzen. Das weiß er. Und weil er das weiß, sagt er: Ich brauche dich. For you, für dich ist es gut. Und du wirst Freude haben im Herzen. Und ich möchte jeden ermutigen, mit Gott zusammenzuarbeiten, zu fragen: Herr, wenn du mich gebrauchen willst, wie? Hilf mir! Und wir werden heute Nachmittag noch mehr darüber nachdenken, wie er uns gebrauchen kann. Gottes Segen, lasst euch gebrauchen zur Verherrlichung Gottes und uns zur Freude. Amen. Unser lieber großer himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du in deinem Wort uns zeigst, dass wir wertvoll sind. Wir sind für dich so wertvoll, dass du alles riskiert und geopfert hast, um uns zu bekommen. Das machst du aus Liebe. Und du möchtest jeden Menschen einladen, auf diese Liebe zu reagieren. Aber es ehrt uns auch, wenn du sagst, dass du uns gebrauchen möchtest als deine Werkzeuge. Herr, wir haben manchmal Angst und 1000 Ameisen laufen über den Bauch und wir fühlen uns manchmal nicht wohl. Aber du liebst es, wenn wir das dir sagen, wenn wir dich um Hilfe bitten. Und du zeigst uns dann Wege und Möglichkeiten, wie wir uns gebrauchen lassen können. Und das ist so wunderbar, dass wir so einen liebenden Vater haben, der uns nicht nur einen Auftrag gibt, sondern der uns auch begleitet darin. Das tut so gut. Bitte segne uns alle, die wir hier sind, dass wir auf diese Liebe Gottes, auf deine Liebe reagieren, dass wir ein Feedback geben, dass wir eine Reaktion geben, dass wir mit dir verbunden sind. Und wir wollen dir sagen, wo es möglich ist, gebrauche du uns als deine Werkzeuge zu deiner Verherrlichung. Aber wir wissen durch dein Wort, auch uns zur Freude. Danke für diese Ehre und für dieses Versprechen im Namen deines Sohnes. Amen.